Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema in Christus ruhen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Rhythmus der Ruhe. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf sind, werden verbrennen. So dass alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Ankunft des Tages des Herrn, an welchem der Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Von den Zeiten aber und der Stunde, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ja, die Krise, in die wir eingetreten sind, welches die Endzeitkrise ist, wird immer intensiver, so wie wir alle das mitkriegen. Die Welt ist im Aufruhr und die Dinge werden noch sehr schlimm werden, so wie wir es schon im Voraus sehen können und wie auch die Bibel es beschreibt. Die ganze Welt ist in diesem Trubel und es kommt zum Ende. Es ist eine Krise, die im Vordergrund das allgemeine Bedürfnis des Menschen hat, die Gesundheit. Damit ist es eine persönliche Krise und niemand ist davon ausgeschlossen. Es ist eine geistige Krise, weil es geht ja nur darum, wem man glaubt, wem man vertraut. Und das gibt es nur entweder Gott oder den Menschen und das ist Satan. Die Menschen können nur in zwei Kategorien eingeteilt werden und das Besondere an dieser Krise ist, dass die Gefahr nur im Mitmenschen liegt. Das heißt, die Beziehungen verbreiten den Feind und das tödliche Gift. Und im Zentrum der ganzen Auseinandersetzung steht natürlich Gottes Gesetz. In Sprüche 28,9 sagt Gott, wer sein Ohr abwendet, das Gesetz zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel. Und ich denke, wir sehen das ganz besonders in dieser Krise, dass die Anbetung der Christen Gott ein Gräuel geworden ist, weil sie verhalten sich gegen das Gesetz. Sie hören nicht das Gesetz, sie haben sich vom Gesetz abgewendet. Darum ist das, was sie tun, nichts anderes, wie Jesus sagte, Lippenbekenntnis. Und es ist Gott ein Gräuel. Um in dieser Krise zu bestehen, müssen wir unser Ohr hinwenden zum Gesetz. Es ist das Einzige, was uns den Halt geben wird in unserem Geist, dass wir nicht verführt werden. Deshalb lasst uns dieses Gesetz ein wenig näher betrachten und lasst uns schauen in der Geschichte, dass die Unkenntnis des Gesetzes das Schicksal Israels war. Das heißt, Israel hat versagt, weil sie das Gesetz Gottes nicht kannten. Weil das Gesetz Gottes ist sein Wesen. Und wer sein Wesen nicht kennt, wie will er mit Gott leben? Wie will er ihn darstellen? Und Israel war gerufen, um Gott in der Welt darzustellen. Aber sie haben das Gesetz Gottes nicht gekannt. Sie haben es verworfen. Und Gott sagt in Hosea Kapitel 4, Vers 6, mein Volk ist dahin. Darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mein Priester sein sollst. Du vergissest des Gesetzes deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. So, Israel ist kaputt gegangen. Israel hat versagt, aus einem einzigen Grund, weil sie das Gesetz Gottes nicht kannten, weil sie sich nicht ihr Ohr dahin gewandt haben, es nicht nur zu hören, sondern zu glauben und zu tun. Die Unkenntnis des Gesetzes Gottes hat letztendlich dazu geführt, dass das Volk den Erlöser, der gekommen ist, es zu erlösen, verworfen hat. Bis heute warten die einst Auserwählten aus dem Volke Gottes auf ihren Erlöser. Und sie warten vergeblich, weil er ist schon längst gekommen und hat ein Werk vollbracht. Weil die Unkenntnis des Gesetzes in der Christenheit da ist, sind die Christen kein Licht in dieser Welt. Hätten wir gewusst, wie das Gesetz Gottes funktioniert, wie Gott funktioniert, dann hätte die Christenheit schon längst das Werk des Lichtseins vollbracht. Das heißt, sie hätten von Anfang an dieser Krise, wären sie aufgestanden, hätten gesagt, das ist nicht wahr, was da verkündigt wird. Das geht nicht. Gott kann niemanden zur Verantwortung ziehen für etwas, das er nicht dafür kann. Wir können nicht zur Verantwortung gezogen werden, dass wir irgendetwas, was wir nie kontrollieren können, auch nicht durch die Bekehrung, dass wir dann etwas Falsches tun. Das heißt, kann ich vor Gott zur Verantwortung gezogen werden, meine Spucke an den anderen nicht weiterzugeben? Kann ich von Gott zur Verantwortung gezogen werden, wenn ich jemandem die Hand gebe, weil ich ja nicht weiß, was auf meiner Hand ist? Das alles ist Übertretung des Gesetzes Gottes. Wer sich von seinem Nächsten fernhält, wer seinen Nächsten fürchtet, wer denkt, er ist für den Nächsten eine Gefahr, der hat vom Gesetz Gottes nichts verstanden. Dessen Gebet ist ein Gräuel. Deshalb sind die Christen jetzt nicht ein Licht in der Welt, sondern sie scheinen finster zu sein. Das heißt, sie sind die Finsternis. Sie sind mehr in der Finsternis wie manch anderer, der sich nicht ein Kind Gottes nennt. Wenn man das Gesetz nicht kennt, kann man die Bibel nicht richtig interpretieren. Und die Unkenntnis führt zur falschen Interpretation. Und wie will man, wenn man das Gesetz nicht kennt, die Prophetie, die von dieser Zeit spricht, in der wir leben, verstehen, wenn man die Basis nicht hat? Ich möchte hier eine kleine Klammer machen. Ich werde das irgendwann mal weiter ausarbeiten und versuchen, ganz deutlich zu machen. Es gibt zwei Dinge, die zusammengehören. Das eine ist die Wissenschaft und das andere ist der Glaube. Nun, die Wissenschaft beschäftigt sich mit den Dingen, die nicht veränderbar sind. Sie sind so, wie sie gemacht worden sind. Das ist das Gesetz Gottes, das ist der Mensch, seine Funktionen, womit er funktioniert, sein Aufbau, das alles ist Wissenschaft. Das heißt, man muss es nicht glauben, man muss es nur kennen, weil es ist eine Tatsache, unveränderbar. Wissenschaft beschäftigt sich mit Dingen, die man nicht glauben muss, die man nachvollziehen kann, weil sie nicht veränderlich sind. Der Glaube ist notwendig, eine Information aufzunehmen, um sie zu verarbeiten. So, die Bibel muss man glauben. Man muss sie aber, bevor man sie glaubt, interpretieren. Und bevor man sie interpretiert, braucht man die Wissenschaft, damit man sie richtig interpretiert. Das heißt, wir brauchen das, was nicht veränderbar ist. Und so hört Wissenschaft auf, wo Glauben beginnt. Und Glaube auf Wissenschaft gegründet, auf der wahren, wie ich sie jetzt erklärt habe, ist das, was ein Ganzes ergibt. So, die wahre Wissenschaft ist immer da, sie ist nicht leugnbar, sie muss von uns, dieser Welt, verkündigt werden, damit die Welt versteht, was auch der Glaube ist. Aber wir sehen heute ganz genau, dass die Wissenschaft, die man uns zeigt, keine Wissenschaft ist, weil sie ist ein Glaube. Weil Satan weiß, er muss das, was sich selbst erklärt, in Finsternis halten. Er muss das den Menschen machen, dass er es nicht kennt. Und wenn er das wegnimmt, wenn er das aus ihrem Blickwinkel wegnimmt, was absolut ist und sich selbst erklärt, und hat man nur noch Glauben, nur noch Ideen, dann ist jedem Irrtum die Tür geöffnet. Deshalb wollen wir das als Basis nehmen, was Wissenschaft ist, was wahre Wissenschaft ist. Und an der Basis der wahren Wissenschaft steht das Gesetz Gottes. Das Gesetz der Natur, das Gesetz, das nicht veränderbar ist, genauso wie Gott nicht veränderbar ist. So, hier haben wir das Universum und Gott hat es so gemacht, dass es alles nach einem Gesetz, nach einem Basisgesetz funktioniert. Dieses eine Gesetz hat er in zwei Tafeln für den Geist des Menschen zusammengefasst. Das Gesetz ist gleich für Geist und für die physischen Elemente. Alles muss nehmen, um zu geben. Alles ist letztendlich abhängig von Gott. Aber der Geist des Menschen ist in direkter Weise abhängig von Gott. Und das sagt das Gesetz. Du bist abhängig von Gott, damit du etwas tun kannst. Das sind die Milliarden von Effekten, die aus einer einzigen Abhängigkeit entstehen. So, dieses eine Gesetz hat er nun in 10 Geboten zusammengestellt. Warum 10? Weil 10 eine Bedeutung hat, nämlich sie spricht von einem Ganzen. Von einem Ganzen. Und jetzt hat Gott es aufgeteilt in diese 10 Gebote, dieses Ganze, damit wir es besser verstehen. Aber genau das Umgekehrte hat stattgefunden, weil wir haben den Buchstaben des Gesetzes als Gesetz genommen und haben nicht gesehen, das, was der Buchstabe letztendlich vermitteln will. Und das haben wir wiederum deshalb getan, weil wir die Natur und die Dinge, wie sie in der Natur funktionieren, nicht kennen. Weil wir das Offensichtlichste übersehen. Das Offensichtlichste ist, dass alles abhängig ist und dass nichts für sich selbst gemacht wurde. So schauen wir uns die 10 Gebote im Einzelnen ganz kurz nur an, damit wir sehen, dass sie immer von einer einzigen Sache sprechen, nämlich von der Beziehung zu Gott und was das für eine Wirkung bringt. Und jetzt hat Gott in diesen 10 Geboten sowohl die Übertretung des Gesetzes als auch die Erfüllung des Gesetzes zusammengefasst. Er hat 8 Verbote gezeigt, die zeigen, wo man die Folgen sind des Gesetzesbruches. Und er hat 2 Gebote gegeben, die beweisen, dass man das Gesetz erfüllt. So, hier ist das Erste, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist ganz klar, es gibt nur einen Gott und jeder, der sich einen anderen Gott macht, der bricht das Gesetz, weil es gibt nur Gott, von dem man abhängig ist. Du sollst kein Bildnis oder Gestalt anbeten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Gesetzes, weil die Menschen haben sich andere Götter gemacht, aber sie haben sie auch in Bilder gekleidet. Das heißt, sie haben Formen zusammengestellt aus Holz, aus Gold, aus was auch immer und haben gesagt, das ist Gott und haben dieses Bild angebetet. Das haben die Heiden getan und Gott hat deutlich gemacht, das geht nicht, weil Gott ist Geist und einen Geist kann man nicht in ein Bildnis kleiden. Es ist unmöglich. Dann hat Gott natürlich ein Wesen, einen Charakter. Und es steht hier, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das heißt, ihn nicht falsch darstellen. Und das 4. Gebot schließt diese 1. Tafel ab. Und das ist letztendlich das Gebot, das das ganze Gesetz zusammenfasst. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Wir wollen es ganz genau in Kürze anschauen. Das 2. Gebot, was beweist die Erfüllung des Gesetzes, ist Ehre Vater und Mutter. Es ist also die Folge dessen, dass ich von Gott nehme. Dadurch brauche ich meine Eltern nicht mehr als meine Quelle der Bedürfnisse. Und dann geht das Gesetz weiter. Im 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und das erklärt natürlich Christus in der Bergpredigt, das hat eine ganz große Bandbreite, was es bedeutet, du sollst nicht töten. Auch jemanden nur anzuschreien oder zornig mit ihm zu sein, ist schon Übertreten des Gesetzes. Ganz klar, es ist schon Töten, weil man sich über den anderen erhebt. Aber das beweist, dass man an Gott nicht gebunden ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist Gottes Stiftung. Und jeder, der sie bricht, bricht Gottes Gesetz. Aber er bricht sie als Folge, weil er nicht mehr an Gott gebunden ist. Du sollst nicht stehlen. Das tut man nur, weil man etwas für sich selbst braucht und will. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Das ist ein ganz wichtiges Gebot. Und man versteht nicht, wie schnell man ein falsches Zeugnis gibt. Zum Beispiel, indem man eine Maske trägt, indem man sagt dem anderen, ich bin für dich eine Gefahr oder du bist für mich eine Gefahr. Das ist eine Lüge und damit gibt man ein falsches Zeugnis. Und wenn man dann noch auf die Maske irgendeinen göttlichen Spruch draufschreibt, dann ist das, ich sage mal, das Gräuel der Gräuel. Das 10. Gebot sagt, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Man sollte mit dem Nächsten nur leben, von ihm nicht brauchen. Aber wenn ich nicht von Gott nehme, muss mein Nächster der sein, von dem ich nehme. So, Jesus erklärt sein Gesetz in der Bergpredigt. Und er erklärt die Tiefe des Gesetzes. So empfehle ich das jedem, das er studiert. Und er fasst es auch zusammen in dieser ganzen Klarheit, dass man Gott liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen, weil man von ihm abhängig ist und dass man den Nächsten liebt wie sich selbst. Das heißt, man gibt ihm die Liebe, die man von Gott genommen hat. So alle 10 Gebote haben eine tiefe Bedeutung und sie sind oberflächlich nicht leicht, also sind oberflächlich, kommt man nicht an ihren Inhalt ran. Aber es gibt ein Gebot von allen 10, das nicht nur eine Tiefe hat, sondern auch ein Zeichen beinhaltet. Das heißt, es hat 2 Elemente, aus denen es besteht. Aus etwas Sichtbarem und aus etwas Unsichtbarem. Und das ist das 4. Gebot. Wir werden sehen in der nächsten Betrachtung, es ist auch das Gebot der Auseinandersetzung. Es ist das, was zentral ist, weil es das ganze Gesetz zusammenfasst. Schauen wir es uns an. In 2. Mose 20, 8 bis 11 finden wir es geschrieben. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, das heißt tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. So, ich hoffe, ihr seht die 2 Elemente. Wir haben einen Tag, und das ist ein Tag der Woche, und wir haben einen Inhalt für diesen Tag. So, versuchen wir, diese 2 Elemente nebeneinander aufzustellen. So, der Sabbat ist und hat eine Bedeutung und er ist auch gleichzeitig ein Tag, ein 24-Stunden-Abschnitt. Das ist, er ist etwas, ja, was man immer erlebt. Der Tag ist was Sichtbares, was da ist, sind die 24 Stunden, die nicht leugnbar sind, aber sie haben eine Bedeutung. Und ich vergleiche diese 2 Elemente mit den Elementen, die Gott in der Bibel schon als Symbole genommen hat. Wenn wir die Beschneidung ansehen, so ist die Beschneidung ein physisches Element, aber sie hat eine geistige Bedeutung. So, wenn ich die Beschneidung vornehme, aber die Bedeutung nicht kenne, dann ist die Beschneidung ein sinnloser Akt. Wir haben in der Heiligen Schrift die Taufe. Die Taufe ist ein Untertauchen ins Wasser und ein Wiederherauskommen aus dem Wasser. Es ist ein physischer Akt des Untertauchens ins Wasser des ganzen Menschen und Wiederauftauchen. Es hat aber auch eine Bedeutung, diese Handlung. Und wenn ich jetzt die Handlung vornehme, aber den Tag, also die Bedeutung nicht habe, dann nutzt mir die Handlung nichts. Und so ist es auch mit dem Sabbat. Er ist ein Tag. Gott hat ihn festgelegt, welcher Tag es ist. Aber wenn ich seine Bedeutung nicht kenne, ist das reine zur Seite legen des Tages nutzlos und sinnlos. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die beiden Elemente sehen, die man nicht voneinander trennen kann, aber heute werden sie getrennt. Und Satan hat das immer erfolgreich geschafft, Dinge zu trennen, die man nicht trennen kann. Das heißt, er trennt den Akt von der Bedeutung. Das geht nicht. Aber man kann das nur deshalb tun, man kann den Akt nur deshalb vollbringen, weil man die Deutung nicht kennt. Kennt man die Deutung, man könnte natürlich auch eine falsche Deutung haben und den Akt vollziehen. Beides ist dann ein Betrug. Aber ihr seht, das Zünglein an der Waage ist nicht der Akt selbst, weil er ist eine Folge der Bedeutung, die geistig ist. Die Bedeutung ist ein geistiges Element und der Akt ist ein physisches, ein sichtbares Element. Deshalb muss, um dem sichtbaren Element wirklich auch erfolgreich durchzuführen, muss die Bedeutung vorher bekannt sein. So, was bedeutet der Sabbat? Wir haben den Inhalt gelesen. Der Sabbat sagt, wer Gott ist. Im Inhalt dieses Gebotes finden wir, dass Gott der Schöpfer ist. Er hat die Erde in 6 Tagen gemacht und er hat am Sabbat geruht. Das heißt, am 7. Tag, den hat er zur Seite gelegt. Er hat von der Arbeit geruht, von der schöpferischen Tätigkeit, aber nicht von der Erhaltungstätigkeit, weil es gibt diese 2 Tätigkeiten Gottes und wir werden sehen, auch der Mensch hat 2 Arten von Tätigkeit. So, das Gebot sagt, wer Gott ist. Gott ist der Schöpfer. Aber das Gebot sagt auch, wer der Mensch ist. Er ist das Geschöpf Gottes, das Kind Gottes. Ganz deutlich, der Sabbat sagt, wer der Mensch ist. Er ist ein geschaffenes Wesen. Und der Sabbat zeigt das Verhältnis auf, das zwischen Gott und dem Menschen sein soll, nämlich das Verhältnis der Abhängigkeit. Der Mensch ist abhängig von Gott. Das ist Anbetung. Deshalb beinhaltet, wenn ihr seht, die Bedeutung dieses Gebotes, wenn ihr den Text lest und seht, was dieses Gebot an Bedeutung hat, dann erkennt ihr, es fasst alles zusammen in einem. So der Sabbat erklärt die Abhängigkeit des Menschen von Gott und erklärt und gibt einen Beweis, dass der Mensch weiß, wer er ist, nämlich abhängig von Gott geschaffen. Und das beweist er, indem er den 7. Tag der Woche zur Seite legt, als Beweis, dass er seine Abhängigkeit kennt, als Beweis, dass er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Nun haben wir 7 Tage in der Woche, so hat Gott die Woche geschaffen. Und es gibt 2 Aufgaben, die man tut, 2 Arten von Arbeit. Es gibt die Erhaltungsarbeit, das heißt, ich muss jeden Tag atmen, essen, trinken und auch schlafen. Das sind Erhaltungstätigkeiten. Die hören nie auf, die haben keinen Rhythmus. Die sind beständig und müssen immer da sein. So wie Gott auch das Universum und alles erhält. Es hört nicht auf, der Fluss zu fließen am Sabbat oder die Sonne zu scheinen. Deshalb wurde der Sabbat nicht gemacht, um die Erhaltungsarbeit in einen Rhythmus zu tun. Nein, er wurde gemacht, um die Sammelarbeit in einen Rhythmus zu tun. Und die sollte nur 6 Tage gehen und am 7. sollte das beendet sein. Das ist so schön, wenn ihr im 2. Buch Mose lest, in Kapitel 16, 17 und 18, wie Gott dort das Sabbatgebot dem Volke Israel im Zusammenhang mit dem Manna nahe bringt, noch bevor er es von Sinai verkündigt. Und er macht es so deutlich, dass er sagt, ihr bekommt jeden Tag das Essen. Und jeder kann sammeln, wie viel er will für den Tag, wie viel er braucht. Aber nicht mehr sammeln, weil es geht kaputt bis zum nächsten Tag. Da gibt es große Lehren, die kann ich jetzt nicht in dieser kurzen Zeit erklären, aber lest euch durch und denkt darüber nach. Aber am 6. Tag sollte man doppelt sammeln oder so viel, wie viel man braucht, auch für den 7. Tag, für den Sabbat, weil am Sabbat würde kein Manna auf dem Boden liegen. So Gott hat durch ein sehr veranschauliches Bild gebunden ans Essen. Wir werden auch in der nächsten Stunde sehen, wie wichtig das ist, dass man diese Verbindung erkennt, weil dieses Manna ist ja nichts anderes als die Abhängigkeit von Gott. Und so sieht der Mensch seine Abhängigkeit von Gott. Und dieses Manna stellt natürlich hier in das physische Element dar, dass wir das Brot brauchen, aber letztendlich, sagt Jesus, es stellt das Brot des Himmels dar, das heißt die Nahrung des Himmels. So, sie sollen jeden Tag sammeln, am 7. nicht. Wenn sie zu viel sammeln an den Tagen davor, geht es zugrunde bis zum nächsten Tag und sie müssen morgens dennoch sammeln gehen. Aber am 7. Tag müssen sie nicht sammeln gehen, da bleibt die Nahrung erhalten. Und das ohne Kühlschrank und ohne irgendwelche Mittel. So Gott hat das sehr deutlich veranstaltet. Sabbat unterbricht die Sammelarbeit. Und das könnte man jetzt auch ausweiten, aber ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen einer Tätigkeit, die man tut und von der man aufhören kann, sie zu tun, und von einer Tätigkeit, die man nicht aufhören kann zu tun, weil sie notwendig ist, immer getan zu werden. So man ruht am Sabbat von den Werken des Sammels. Man ruht aber nicht von den Werken des Erhaltens, des Befreiens und des Heilens. Und der Sabbat als Ganzes ist ein Beweis, dass man selbstlos handelt während der ganzen Woche. Weil ob ich jetzt sammle oder erhalte, ich tue es nie für mich. So wie auch Gott nie für sich geschaffen hat und nicht für sich das Universum erhält, so tue ich dasselbe auch nicht. So, das ist ein Bild, das ich hoffe, verständlich gemalt habe für uns alle. Aber jetzt kommt Satan und er ist immer ein Veränderer der Dinge. Er muss Dinge aus ihrer Ordnung bringen. Und so führt er den Sonntag ein. Der Sonntag ist nichts anderes als eine Kopie des Sabbats. Der Sonntag hat deshalb auch eine Bedeutung. Er beweist, wer Gott ist, nämlich die Natur, die Sonne, der Mond und die Sterne. Deshalb wurde der erste Tag der Woche der Sonne gewidmet als dem größten Gott. Der Sonntag sagt aber auch, wer der Mensch ist, weil Satan kopiert das und sagt, der Mensch ist auch Gott. Und somit sind die in einem Wechselverhältnis zueinander. Der Mensch denkt, er ist der Herr über das Klima und er kann die Sonne steuern. Gleichzeitig sieht er aber auch seine Nichtigkeit. Und so ist man in einem, ich sage jetzt mal, Konkurrenzkampf miteinander. Wer ist der größere Gott? So, das wird heute und wird in diesen Tagen, wird das sehr deutlich, kommt das zum Ausdruck in dieser Krise, wer Gott ist. Ein Element, ein Virus ist Gott. Und es kann den Menschen zerstören, aber der Mensch ist ja auch Gott, also muss er stärker sein wie das andere. Und so steht er in einem Kampf mit der Natur. Ein Kampf, den es so nicht gibt. Das ist pure Täuschung. Satan nennt das auch Anbetung. Der Sonntag ist eine Anbetung der Natur und seiner selbst und der anderen. Es ist ein Durcheinander in dieser Bedeutung des Sonntags. Ein Widerspruch in sich selbst. Nun, der Sonntag ist jetzt nicht mehr der siebte Tag der Woche, kann es ja nicht sein, er ist der erste Tag der Woche. Das heißt, wir alle atmen und tun alles, aber jetzt der Sonntag, der erste Tag der Woche, wird zum Rhythmus gestellt, an dem man nicht die Arbeit tut, die man sonst auch immer tun muss. Dort wird die Arbeit zur Seite gelegt. Und so haben wir deshalb Sonntaggesetze, wo man nicht Rasen mähen kann und so weiter, weil es würde die Ruhe der anderen stören. So, wir haben also anstelle des Sabbats den Sonntag. Und er ist eine Kopie letztendlich. Ja, man ruht von den Werken des Sammels, man ruht aber nicht von denen, die man sowieso machen muss, weil man von denen kann man nicht ruhen, man kann nicht aufhören zu atmen, zu trinken, zu essen. Und der Sonntag ist aber ein Beweis, dass der, der ihn hält, alles für sich selbst tut während der ganzen Woche. Weil der Mensch dreht sich hier um sich selbst. Alles ist um ihn. Und diese Krise zeigt, dass jeder sich nur um sich selbst dreht. Jeder will sich selbst schützen. Dabei kommt er immer vor und sagt, na ja, ich will mich und den anderen schützen. Was so nicht geht. Wir haben also zwei Tage, die miteinander konkurrieren. Aber sie stehen für eine Bedeutung. Und wenn wir die Bedeutung nicht verstehen, verstehen wir auch den Tag nicht. Versteht ihr? Und ich kann die Menschen verstehen, die sagen, warum soll jetzt ein Tag unterschiedlich, warum sollte Gott so scharf sein, zu sagen, na ja, ihr ruht jetzt nicht am siebten Tag, sondern ruht am ersten Tag der Woche. Warum soll das so einen großen Unterschied machen? Ja, wenn man den Tag anschaut, macht das nicht wirklich so einen großen Unterschied. Aber die Bedeutung macht den Unterschied. Deshalb ist, wenn man die Bedeutung versteht, versteht man auch, warum es der siebte Tag sein muss und nicht der erste. Wenn man gottabhängig ist, dann ist man ihm in allem gehorsam. So, wie werden jetzt die Sabbathalter verführt? Die Sabbathalter werden heutzutage am meisten verführt dadurch, dass sie nur den Tag sehen, den Tag halten, sich auf den Tag stützen und warten auf Sonntagsgesetze, die uns erzwingen sollen, dass wir den Sabbattag nicht mehr halten können. Das wird irgendwann mal kommen. Aber wenn das kommt, ist jeder schon und hat sein Schicksal besiegelt durch die Erkenntnis der Bedeutung des Sabbats. Die Menschen warten heute, die Sabbathalter warten auf ein Tagsgesetz. Sie sehen nicht, dass alle Gesetze, die wir jetzt haben, schon seit anderthalb Jahren Sonntagsgesetze sind. Das heißt, sie verherrlichen den Menschen. Sie haben die Wissenschaft im Zentrum. Sie haben einen falschen Glauben im Zentrum. Sie haben ein Feindschaftsbild. Jeder Mensch ist der Feind eines anderen. Sie merken nicht, dass das alles Sonntagsgesetze sind, wenn ich es mal so ausdrücke will. Sie erkennen nicht, dass das, worauf sie warten, schon längst da ist, weil sie bitte die Bedeutung des Sabbats nicht verstanden haben. Das ist die Armut der Christenheit heute und besonders derer, die sich als Nachfolger des auserwählten Volkes sehen, die auch den wahren Sabbat halten und dennoch nicht halten, weil sie ja die Bedeutung nicht kennen. Es nutzt nichts, den siebten Tag zu heiligen, wenn man nicht weiß oder zur Seite zu legen und dort gewisse Dinge nicht tun, wenn ich die Bedeutung nicht weiß. wenn ich nicht verstehe, worum es geht. Deshalb, meine Lieben, wartet nicht mehr auf ein Sabbat- oder Sonntagsgesetz. Es wird kommen, aber es ist ja schon da, wenn man die Bedeutung des Sabbats versteht. Wenn es um den Tag gehen wird, das wird nur das i-Tüpfelchen sein, das wird das Letzte sein. Und die ganzen Sabbathalter warten, die irgendwo eine Ahnung von oder ihre Prophetie falsch interpretiert haben, auf den Tag, dass er erzwungen wird. Nein, wenn der Tag kommt, hast du schon längst das Bild des Tieres angebetet, hast dich schon längst dem Ganzen hingegeben, dann wird es nichts mehr ausmachen, auch den Tag zur Seite zu legen. So lasst uns ganz deutlich es sagen, wenn wir nicht verstehen, die Bedeutung des Sabbattags hilft ein Halten, ein äußerliches Werk ganz und gar nicht. Dann ist es, so wie Gott durch den weisen Salomos geschrieben hat in Sprüche 28,9, wer sein Ohr nicht neigt, das Gesetz zu hören, das heißt zu halten, dessen Gebet ist ein Gräuel, dessen Dienst ist ein Gräuel. Und Gott hat es gezeigt in der Geschichte Israels, wie sehr es ihm ein Gräuel ist. Deshalb wollen wir eingehen in die Ruhe, die in Christus ist. Das heißt, wir wollen verstehen, wir wollen aus Gott leben. Und wer aus Gott lebt, tut nichts mehr für sich selbst, so wie auch Gott nichts mehr für sich selbst tut. Amen.